In der heutigen Predigt begegnen wir besonders gebildeten Menschen. Grund genug, die Predigt mit den aktuellsten Forschungsergebnissen des Jahres 2500 zu beginnen. Vielleicht haben Sie es auch den Medien entnommen. 1700 Forscher aus 73 verschiedenen Ländern haben sich aufgemacht, um unsere Meere ganz neu zu erforschen. Bei diesem Forschungsprojekt wurden sage und schreibe 78 neue Fischarten entdeckt. Man hat darüber hinaus weitere Meeresbewohner neu kennengelernt, unter anderem eine 3 Meter lange Riesenqualle in der Arktis. Man hat herausgefunden, dass der rote Thunfisch an 600 Tagen 40.000 Kilometer weit schwimmt. Man hat so viel herausgefunden. 1700 Leute aus 73 Ländern, also ein Fisch für jedes Land, plus etwas noch obendrauf. Die Frage ist aber, wo ist der Nutzen für Ihr Leben? Wo ist der Nutzen für mein Leben? Weltweit sind zigtausende von Forschern damit beschäftigt, Probleme zu ergründen und Dinge zu entdecken, die ihr Leben und mein Leben in keiner Weise beeinflussen. Zum Glück gibt es auch andere Forscher, die Dinge herausfinden, die für ihr Leben und mein Leben sehr gut sind. Und in der heutigen Predigt beschäftigen wir uns mit einem Forscherteam, das sich aufgemacht hat, um den Grund von Weihnachten zu entdecken. Wir haben es mit gebildeten Menschen zu tun. Wir werden uns zuerst mit einem besonderen Team von Theologen beschäftigen, mit besonders gebildeten Theologen, die tief drin waren in der Forschung. Wir werden es zu tun haben mit einem erfolgreichen Politiker und wir werden es dann zu tun haben mit einem mittlerweile sehr berühmten Forscherteam aus Persien. Überschrieben habe ich die Predigt mit dem Titel Menschen auf dem Weg zur Krippe. Und interessant ist zu fragen, wie ihr Weg zur Krippe aussieht. Ich lese aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. König Herodes war bestürzt und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser neue König geboren werden? Sie antworteten ihm, im Buch des Propheten Micha heißt es, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Sternforscher heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem und das Unglaubliche geschah. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Wir haben es zu tun mit einem Forscherteam, das neugierig geworden ist durch ein besonderes kosmisches Ereignis, durch den Stern von Bethlehem. Die Deutung war, es muss ein bedeutender, wenn nicht sogar der bedeutende König geboren worden sein. Die Frage war nur, wo? Sie machten sich auf den Weg und landeten am verkehrten Ort. Nicht in Bethlehem, sondern in Jerusalem, wo sie viel Verwirrung gestiftet haben. Große Aufregung am Königshof, Herodes erschrocken. Er fragt die Schriftgelehrten und die hohen Priester, seine theologische Elite des Landes, was könnt ihr mir über diesen neuen König sagen? Und sie antworten. Und diese Reaktion der Schriftgelehrten und hohen Priester ist für mich sehr erstaunlich. Wenn wir zurückgehen in die Zeit der Geburt Jesu, dann war die jüdische Landschaft geprägt von einer tiefen Sehnsucht nach dem Messias, nach dem Gesalbten, nach diesem König, der kommen sollte, von Gott kommen sollte, um die Menschen zu befreien. Die Menschen zu der Zeit hatten teilweise die falsche Vorstellung, dass Jesus kommen würde, dass dieser Messias kommen würde, um sie von den Römern zu befreien. Aber, dass das nicht sein sollte, wussten sie an seiner Geburt noch nicht. Umso erstaunlicher ist es, dass diese Schriftgelehrten und Hohepriester, die auch erfüllt waren mit der Sehnsucht nach dem Messias, ihre Schriftrollen aufschlagen, dem Herodes Auskunft geben, den Forschern aus Persien Auskunft geben und sich dann in ihre Studiengemächer zurückziehen zu ihren Schriftrollen und nichts unternehmen. Da ist die Möglichkeit, Jesus, den Messias, den neuen König kennenzulernen. Und sie schauen in ihre Schriftrollen rein und sagen, ja, so sieht's aus und so sieht's aus. Keine Reaktion. Umso erstaunlicher, als man, wenn man bedenkt, dass Bethlehem keine 8 Kilometer entfernt war. Müssen Sie sich vorstellen, was ist 8 Kilometer, wenn Sie tatsächlich den kennenlernen können, auf den Sie gewartet haben? Kurz ins Auto setzen, Gas geben und schon wieder aussteigen. Oder für die Leute damals, kurz die Schuhe anziehen, aus dem Haus gehen und nach spätestens 2 Stunden hätten sie gewusst, ob an dem Gerücht etwas ist oder nicht. Also sind ein paar Konfirmanden hin, wenn ihr noch ein bisschen leiser seid, dann ist das super. Ein paar Jüngere. Das aber nur am Rande. Die Schriftgelehrten und hohen Priester sind auf der Suche nach dem Messias, aber sie gehen nicht hin, die 8 Kilometer. Das soll verstehen, wer will. Und am Anfang dachte ich, was sind das für Forscher? Und dann kam mir der Gedanke, wie unterschiedlich sind die denn zu mir, zu meinem eigenen Christsein? Wie sehr heben sie sich von ihrem Christsein ab? Die Schriftgelehrten und hohen Priester haben es zu tun, kennen die Verheißungen Gottes, kennen die Verheißungen bezogen auf Weihnachten und sie unternehmen nichts. Und wenn Sie jetzt für sich überlegen, jeder für sich, wie viele Verheißungen aus der Bibel kennen Sie? Dinge, die Gott Ihnen zugesagt hat. Und wie gehen Sie mit diesen Verheißungen um? Könnten Sie die Bibelverse aufsagen? Oder haben diese Bibelverse auch Bedeutung für Ihr Leben? Wenn wir uns anschauen, 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wie oft fühlen wir uns schwach? In wie vielen Situationen fühlen wir uns schwach? Und wie oft lassen wir uns in diesen Situationen Kraft durch Gott schenken? Wenn wir uns den Kampf David gegen Goliath anschauen, da kommt ein kleiner Junge oder ein kleiner Jugendlicher an, um gegen den großen Goliath zu kämpfen, im Vertrauen darauf, dass Gott ihm die Kraft schenkt. Und er erlebt in der Situation, dass sein Vertrauen gerechtfertigt war. Oder schauen wir uns an, Matthäus 7, Vers 7. Bittet Gott und er wird euch geben. Oder Johannes 16, Vers 24. Bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Zusagen, die Ihnen genauso gelten wie mir. Und wenn ich mein eigenes Gebetsleben anschaue, muss ich sagen, jawohl, ich selber bitte viel von Gott. Wenn ich mich abends ins Bett lege, den Tag Revue passieren lasse und dann bete ich, bitte, 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 bitte. Wenn ich am Morgen, nächsten Morgen sagen sollte, um was ich gebeten habe, muss ich sagen, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen vor mich hingeplappert. Aber wirklich erwartet, dass Gott auf meine Bitten reagiert, habe ich eigentlich nicht. Wie sieht das bei Ihnen aus? Viele sind auf der Suche nach Trost. Nach jemandem, der sie wieder aufrichtet, ihm wieder neue Kraft schenkt. Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Oder wie es bei Luther heißt, ich werde euch erquicken. In der Schule erlebe ich viele Jugendliche, die herumlaufen, cool die Hose auf Halbmast, lässig die Zigarette im Mundwinkel oder zwischen den Fingern und sind verzweifelt auf der Suche nach Leben und denken, hey, ich bin richtig unterwegs. Spüren aber immer mehr, es ist verkehrt. Und das Leben muss doch mehr sein. Und sie probieren das aus und das und das und das und das und das. Und es bleibt wenig übrig. Warum nicht zu dem Kind aus der Krippe gehen? Warum nicht zu Jesus gehen? Er verspricht ihn mir, er verspricht euch. In Johannes 10, Vers 10b, ich bringe Leben. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern ich bringe Leben und das im Überfluss. Wo nehme ich Gott ernst in seinen Verheißungen? Die hohen Priester, die kennen die Verheißung. Aber sie nehmen die Verheißung nicht ernst. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sieht es bei mir aus? Menschen auf dem Weg zur Krippe, die hohen Priester sind nicht angekommen, die Schriftgelehrten auch nicht. Wie sieht es aus mit Herodes? Herodes, der König, war eine besondere Persönlichkeit zur damaligen Zeit. Er war nicht wirklich ganz Jude, er war nur Halbjude. Er hatte es trotzdem an die Spitze geschafft. Er war lange Zeit seines Lebens auch sehr sozial eingestellt, hat Menschen geholfen, aber er kam an die Stelle, an der er immer eigensinniger wurde, immer mehr auf Macht bedacht war, immer mehr Menschen ausschaltete. Und als er hörte, dass dieser neue König geboren sein soll, da reagierte er fast panisch, mit Angst erschrocken, tief erschüttert. Man fragt sich, warum. Die Antwort, er hat Angst vor einem Machtverlust. Aber ist ein Machtverlust immer so schlecht, so negativ? Wenn Sie an Ihre beruflichen Erfahrungen denken und überlegen, mit welchen Vorgesetzten und Chefs Sie zu tun hatten, werden Sie einige positive Gestalten kennengelernt haben. Sie werden aber wahrscheinlich auch jemanden kennengelernt haben, wo Sie sagen, der macht auf mich den Eindruck, etwas überfordert zu sein in der Situation. Vielleicht wäre es gut, wenn man diese Spitzenposition anders besetzen würde. Oder die Schüler in der Schule kennen das auch, dass man sich vorstellt, so Lehrer, den könnte ich austauschen gegen einen anderen. Also ein Machtverlust, ein Machtwechsel ist nicht zwingend etwas Verkehrtes. Und so wie wir es in unserem beruflichen Leben beobachten können, so ist es auch in unserem eigenen Leben. Ich selber kann von mir nicht sagen, dass ich für jede meiner Lebensfragen die kompetente Ansprechperson bin, dass ich derjenige bin, der Ahnung und Weitblick hätte. Und deshalb ist es gut, wenn ich Führungspositionen meines Lebens abgebe an andere, die mehr Ahnung haben. Angst kann was Gutes sein, habe ich in der Uni gelernt, weil sie uns schützen kann vor Fehlern. Wenn Angst da ist vor einem Machtwechsel, auch in unserem Leben, dass ich mich an Dinge und Themen klammere und es nicht abgeben möchte, dann ist ein gutes Zeichen, sollten wir als Chance begreifen, es erst recht abzugeben. Nicht an irgendwen, sondern an den, der Weisheit und Weitblick hat, der das Leben erfunden hat. An Jesus Christus, das Kind aus der Krippe. Angst kann etwas Positives sein, drüber nachzudenken. Herodes nutzt seine Chance nicht. Herodes reagiert erschüttert. Gegenüber den Weisen tut er so, als wollte er diesen Jesus auch gerne kennenlernen, um ihn zu verehren, aber eigentlich will er ihn auslöschen, wegschieben, weghalten von seinem Leben. Ich habe selbst in der 10. Klasse erlebt, im Ethikunterricht, der Schüler, der mündlich am stärksten war, auch wenn der Intelligenz her die beste Leistung bringen konnte, der reagierte panisch, wenn er es mit Jesus zu tun hatte. Zweimal in diesem einen Schuljahr habe ich den Namen Jesus genannt. Das eine Mal fing er an zu schreien und beim zweiten Mal rannte er fluchtartig aus dem Klassensaal. Eine Reaktion, die sicherlich extrem ist. Aber wie reagieren Sie auf Jesus? Reagieren Sie erfreut und sagen, ich überlasse dir die Macht, auch über mein Leben, die Herrschaft über mein Leben? Oder klammern Sie sich noch panisch und energisch an Dinge, und an Macht in ihrem Leben. Herodes nutzt die Chance nicht, aber die Forscher aus dem Morgenland nutzen ihre Chance. Sie werden oft bezeichnet als Magier. Wenn man gewisse Bibelübersetzungen liest, steht dort die Magier aus dem Morgenland oder die Magier aus dem Orient. Magier lenkt den Blick in die falsche Richtung. Sie werden in der Bibel als Magi bezeichnet. Das war ein kleiner Stamm der Meder. Die Perser, Meder und Perser, bildeten ein Land. Die Perser waren an der Macht und das kleine Volksstamm der Magier wollte diese Macht an sich reißen, wollten einen Putsch versuchen. Der Putsch wurde niedergeschlagen und die Magier zogen sich als Reaktion darauf aus der Politik zurück und sie gingen rein in die Religion, in die Forschung, in die Wissenschaft. Sie waren auf der Suche nach Wahrheit, sie waren auf der Suche nach Gott und das prägt auch ihren Lebensweg hier. Es waren also keine Magier, die Akrakadabra sagten, sondern es waren Menschen, die auch in die Sterne schauten, wie es die Wissenschaftler damals taten, aber vor allen Dingen an der Wahrheit interessiert waren. Schön für mich ist, dass sie ihren Verstand einsetzen. Man hat ja oft den Eindruck oder dieses Vorurteil, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich Christ bin, dann gebe ich meinen Verstand an der Tür ab. Das ist verkehrt. Wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Verstand und 1. Korinther 14 werden wir sogar aufgefordert, nicht Kinder dem Verstand nach zu sein, sondern Erwachsene. Das heißt, mündig zu werden vom Verstand her, unseren Verstand einzuschalten, gerade weil wir Christen sind. Zurzeit ist der König von Narnia im Kino, geschrieben von C.S. Lewis, einer sehr schillernden Persönlichkeit, einem sehr korrekten Professor aus Oxford, Professor für Anglistik, der lange Zeit seines Lebens ein überzeugter Atheist war, der Überzeugung war, es gibt keinen Gott. Sein Freund J.R.R. Tolkien, der Autor von Herr der Ringe, anderen großen Film und Buch, der war Christ. Und der hat ihn im übertragenen Sinne an die Hand genommen und hat ihm gezeigt, dass Gott wichtig ist für sein Leben und dass Jesus Christus Interesse hat an seinem Leben. Und dieser große, verkopfte Mensch wurde Christ. Oder wenn wir uns den Autor anschauen von Ben Hur, er ist nicht angeschrieben, um einen großen Roman der Weltliteratur zu schreiben, sondern um zu beweisen, dass es diesen Jesus gar nicht gibt. Auf seiner Suche nach der Nicht-Existenz Jesu entdeckt er die Existenz Jesu und wird Christ und schreibt seinen Roman Ben Hur. Wir sind aufgefordert, unseren Verstand einzuschalten als Christen. Mich beeindruckt zweitens an diesen Forschern die Ausdauer. Es war kein kurzer Weg, es war kein einfacher Weg zur damaligen Zeit, den sie auf sich genommen haben. Und trotzdem bleiben sie am Ball, sie suchen, sie forschen und sie landen beim Verkehrten. Toll ist, dass sie nicht beim Verkehrten bleiben. Wie oft haben wir die Einstellung, jetzt habe ich so lange gesucht oder jetzt habe ich im Restaurant so lange auf mein Essen gewartet, kommt's falsch und dann esse ich halt das. Hauptsache, ich habe was. Wie viele Menschen sind auf der Suche nach Sinn, suchen in der religiösen Landschaft, landen vielleicht beim Verkehrten und sagen sich, na gut, bevor ich gar nichts anderes habe, nehme ich das. Die Forscher lassen sich korrigieren. Die begnügen sich nicht mit einem schlechten Zwischenergebnis, sondern sie suchen weiter und sie lassen sich von Gott durch den Stern die Wohnung Jesu zeigen. Sie begegnen Jesus persönlich. Und das fasziniert mich auch. Am Schluss der Reise steht die Begegnung mit Jesus. Sie stehen vor der Tür, aber sie bleiben nicht davor stehen und sagen, oh, ich weiß, was hinter der Tür ist, sondern sie gehen durch, um Jesus Christus persönlich zu begegnen, um ihn persönlich kennenzulernen. Und das ist auch das, was uns gilt. Menschen auf dem Weg zur Krippe. Wir sollten keine Menschen sein, die am Stall oder an der Tür stehen bleiben, sondern die einsteigen, auch heute einsteigen, die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die Weisen, die Forscher bringen drei Geschenke mit. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das sagt sehr viel über Jesus. Weihnachten ist sowieso ein besonderes Fest, wenn man sich vorstellt, gefeiert wird das kleine, pauspackige Baby. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie feiern Ihren Geburtstag und es kommen viele Gäste zu Besuch, schauen Sie an und sagen, oh, du warst aber mein süßes Baby, oh, so runde Backen und wie du gelächelt hast. Und vom Rest Ihres Lebens hat man nichts mitbekommen, da stimmt was nicht. Es ist wichtig zu bedenken, auch an Weihnachten dann, dass Jesus nicht das Kind in der Krippe geblieben ist, sondern dass er eine ganz andere, viel größere Bedeutung noch für sie und mich gewonnen hat. Gold, das erste Geschenk, war das Geschenk für Könige. Er war der verheißene König. Weihrauch, das Geschenk, das eigentlich für Priester war. Priester auf Latein, Pontifex, der Brückenbauer. Jesus ist der Brückenbauer zwischen den Menschen und Gott. Myrrhe, ein Geschenk, das man normalerweise kleinen Babys nicht schenkt zur Geburt. Es war der Stoff, mit dem Tote einbalsamiert wurden. Aber schon ein Hinweis darauf, dass Jesus eines Tages sterben wird. Und nicht so wie jeder von uns, sondern dass er stellvertretend für unsere Fehler und Schulden und Sünden am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Menschen auf dem Weg zur Krippe. Wir haben es mit drei Reisenden zu tun. Zuerst mit den Schriftgelehrten und den hohen Priestern, die sich nicht bewegen. Sie kennen die Verheißungen der Bibel, sie nehmen sie aber nicht ernst. Die Herausforderung für sie, erstens, welche Verheißungen aus der Bibel kennen sie? Und zweitens, wie ernst nehmen sie diese Verheißung für ihr Leben, für ihren Alltag? Der König Herodes, der erschüttert und ängstlich reagiert vor diesem Machtverlust. Die Herausforderung an Sie und an mich, unser Leben zu hinterfragen, wie sieht es aus mit den Machtverhältnissen? In welchen Punkten meines Lebens ist Jesus die Nummer eins? Und wo sind in meinem Leben noch andere Machtverhältnisse? Wir haben es drittens zu tun mit den Weisen, mit den Forschern, die als Einzige an der Krippe ankommen, die als Einzige Jesus persönlich begegnen. Wir können sie als Vorbild nehmen, in der Art, wie sie ihren Verstand bemühen, in der Art, wie sie Ausdauer zeigen, forschen und versuchen, mehr über diesen Jesus herauszufinden. Amen.